Wir haben vorhin was gehört vom Determinismus, einer speziellen philosophischen Lehre, dass es angeblich nur natürliche oder physikalische Ursachen gibt, dass alle Dinge, die in der Welt vorkommen und passieren, nur durch physikalische Dinge bewirkt werden, gemacht werden. Und dieses Denken, wir haben es klar genug gezeigt bekommen, ist sowohl empirisch aufgrund unserer Beobachtung, unserer Selbsterfahrung, als auch philosophisch, metaphysisch aufgrund einer sauberen, gründlichen Reflexion in Bezug auf das, was Ursache ist, unhaltbar. Daniel von Wacht hat das sehr schön dargelegt. Aber die Ursache dieses Denkens ist nicht, wahrscheinlich nicht, dass die Leute auf irgendwelche Ideen kommen, die sie nur nicht gründlich genug zu Ende dächten. Es sind ja auch sehr intelligente Menschen, die sich diese Ideen ausgedacht haben. Ich denke, der Grund dafür ist ein unterschwelliger Atheismus, dass man Gott aus dem Weltgeschehen draußen lassen möchte. Und dieser Determinismus, der ging dann noch ein Stück weit weiter, dass man auch gesagt hat, wir brauchen auch niemanden, der in irgendeiner Weise das Universum in Gang gesetzt hat, das Universum geplant hat, erdacht hat, sodass ich denke, es war ungefähr vor 2 Jahren auch ein Buch erschienen von einem weltbekannten Physiker, Hawking, dass das oder die Aussage gemacht wurde, das Universum würde sich selbst erschaffen. Das Universum erschafft sich selbst, das ist der letzte Schrei eines atheistischen, prominenten Physikers. Es gibt auch andere Physiker, die diese These vertreten. Das ist eine Frage der Ursachen und darauf möchte ich jetzt diesmal nicht eingehen, ob das von der Logik der Kausalität der Lehre für den Ursachen überhaupt plausibel ist. Gibt es auch Bücher dazu, zum Beispiel eins von John Lennox, der dieses Denken auch diesbezüglich massiv in Frage stellt. Nein, ich möchte das Universum jetzt mit Ihnen betrachten in Bezug auf die Struktur der Naturgesetze und überlegen gemeinsam, ob diese Struktur, die hochpräzise auf die Möglichkeit einer komplexen Chemie und auf Leben, wie wir es kennen, biologisches, organisches Leben maßgeschneidert ist, ob dieses Universum wirklich keine externe Ursache, keiner Planung bedarf hat. Ja, wenn ich so diesen Titel anfange, die Ordnung des Universums als Indiz für Schöpfung, für Planung, müssen wir zunächst mal auch definieren, was Ordnung ist. Das mache ich dann im allerersten Teil, das geht relativ kurz und ich hoffe auch schmerzlos, ein bisschen technisch. Dann geht es auch kurz um die erste Stufe von Ordnung, also die Ordnung des Universums ist nicht einfach nur so gegeben, sie hat verschiedene Aspekte oder auch Stufen, wo man verschiedene Ordnungsbeiträge unterscheiden kann. Diese erste Stufe, dieses erste Level ist diese generell mathematisch gesetzhafte Struktur der Welt. Dann geht es um die Architektur, die Grundfassung der Naturgesetze. Dann geht es um die Feinabstimmung der Naturkonstanten, der Größen, der Kräfte und auch der Massen der Elementarteilchen zum Beispiel. Dann geht es um, das ist jetzt ein technischer Ausdruck aus der Physik, um die geringe Entropie des Universums. Das ist eine äußerst unwahrscheinliche Verteilung der Masse oder Masseenergie im Universum, die notwendig ist für die Existenz der Bausteine des Lebens, für die Atome. Und schließlich versuchen wir uns anzuschicken, auf welche Weisen dieser Befund, diese Ordnung erklärt werden kann und auf welche Weisen es nicht geschehen kann. Was ist Ordnung? Wir können Ordnung grob so definieren, dass viele Parameter auf ein ganz bestimmtes Merkmal, nennen wir es einfach mal X, ausgerichtet sind. Wir haben hier einen elektronischen Türöffner und wenn wir mal einfach mal sagen, dass dieser Code dieses Türöffners hat 10 Stellen, 10 Ziffern, dann ist jede dieser Stelle ein Parameter und für diesen Parameter gibt es jeweils wiederum 10 Einstellungen von 0 bis 9 in der Regel. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall der richtige Code getroffen wird, 1 zu 10 hoch 10. Das sind einfach 10 Möglichkeiten mit jeweils 10 Stellen. 10 Möglichkeiten hoch 10 Möglichkeiten, so kann man es auch sagen. Viele von Ihnen werden das von der Schule, vom Studium her vielleicht auch noch ein bisschen wissen, aber das ist intuitiv auch eingängig. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das ist noch vielleicht intuitiver, noch eingängiger, wenn wir, anderes Beispiel von Ordnung, ganz anderer Art, wenn wir diese beiden Buchstabensequenzen, Buchstabenreihenfolgen betrachten, die Nummer 1 und die Nummer 2, welches von beiden hat wohl Ordnung, welches nicht? Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee? Ganz schwierig, ich weiß, es ist in dem Fall die Nummer 2, ich lasse die Katze aus dem Sack. Unten war wohl offensichtlich ein intelligentes Wesen beteiligt, um eine Sequenz, die tatsächlich eine durchgängige sprachliche Bedeutung hat, zum Ausdruck zu bringen. Man nennt das dann einen Satz oder einen Text oder irgendein sprachliches Gebilde. Oben war der Zufallsgenerator am Werke. Da gibt es zwar manchmal ganz kurze, zufällige, scheinbar bedeutungshaltige Sequenzen, wie ziemlich weit rechts Benz oder sowas. Da kann man was reininterpretieren, aber der Rest ist doch offensichtlich nicht durch jemanden zustande gekommen, der etwas mitteilen wollte. Und das Interessante ist, ich habe es oben schon hingeschrieben, das ist nur ein schon zweiter Level, eine zweite Ebene von Ordnung, nämlich auch die obere Sequenz ist geordnet. Ganz einfach deshalb, weil diese obere Sequenz aus Buchstaben besteht. Der einzelne Buchstabe an sich ist schon was Geordnetes. Wenn man das vergleicht mit einer zufälligen Anordnung von Schwarz-Weiß-Grau-Pixeln auf einem weißen Hintergrund, ist ein Buchstabe ein unglaublich geordnetes System, das fällt sofort ins Auge. Und auch eine Müllhalde, wo wir sagen, das ist Chaos oder ein vollkommen unaufgeräumtes Kinderzimmer, besteht noch aus Einzelgegenständen, zum Beispiel alten Kühlschränken oder was auch immer, was man auf so einer Müllhalde vorfindet, die in sich und vor allem dann spätestens auf der molekularen, atomaren Ebene unglaublich noch geordnet sind, obwohl es äußerlich nach Chaos aussieht. Und so ist es in unser Universum auch. Wir haben da verschiedene Ebenen an Ordnung. Technisch kann man Ordnung dann so definieren, es ist eine statistische Unwahrscheinlichkeit. Es ist nicht wahrscheinlich, dass zufällig ein geordnetes Merkmal plötzlich irgendwo hervorbricht, kombiniert mit einem ganz besonderen Merkmal. Das Merkmal ist oben bei diesem Türschloss, dass eben dann der Code erwischt wird, mit dem man die Tür öffnen kann. Und im zweiten Beispiel, Ordnung der Ebene 2, diese durchgängige, bedeutungshaltige Satzstruktur. Und was ich auch noch sagen möchte, Ordnung steigt mit der Systemgröße exponentiell an. Das kann man beim Würfel feststellen, wenn Sie mit zwei Würfeln eine 6, zwei Sechsen würfeln wollen, einen Pasch nennt man das, glaube ich, oder? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, das zu erwischen, 1 zu 36, also 6 hoch 2, 1 zu 6 hoch 2. Wenn Sie es dreimal machen mit drei Würfen, ist es schon viel seltener, auf einen Schlag drei Sechsen zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 216, wenn ich richtig gerechnet habe, also 1 zu 6 hoch 3. Und so geht es dann weiter. Wenn Sie dann mit 10 Würfeln auf einen Schlag 10 Sechsen bekommen wollen, die Würfel sind nicht gefälscht und Sie beherrschen keine seltsamen Tricks, dann ist die Wahrscheinlichkeit astronomisch gering. Also die Ordnung steigt mit der Systemgröße exponentiell an, wenn die Ordnung an sich qualitativ gleich bleibt. Was ist das besondere Merkmal des Universums? Oder zwei besondere Merkmale des Universums? Das ist zum einen eine Struktur, eine naturgesetzliche mathematische Struktur, tief in der Physik verborgen, die die Menschheit die letzten 300 Jahre ungefähr entschlüsselt hat, die für uns Menschen verstehbar ist, nachvollziehbar ist, die auf einfachen Prinzipien beruht und die nutzbar ist für intelligente Lebewesen wie wir, dass wir Technik machen können, Maschinen bauen, Kernkraftwerke und das Ganze funktioniert. Und das sogar meistens zuverlässig. Und wenn es nicht funktioniert, liegt das an uns, aber nicht etwa an den Naturgesetzen, dass sie unzuverlässig funktionierten. Und das ist der Hauptpunkt heute Nachmittag. Die Naturgesetze und ähnliche Faktoren, andere Faktoren noch, bestimmte Anfangsbedingungen des Universums, sind hochpräzise maßgeschneidert dafür, dass es überhaupt intelligentes oder überhaupt Leben geben kann, geschweige denn intelligentes Leben, ja allein schon massiv maßgeschneidert dafür, dass es überhaupt Chemie geben kann. Ohne Chemie gäbe es uns nicht, das, muss ich auch als Chemiker immer wieder sagen, um auch die Berechtigung meines Faches zu erweisen, ja, wir bestehen alle aus Chemie und wenn dann irgendwelche Leute gegen Chemie und gegen Gen und gegen Atom sind, dann sägen sie auf dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Das ist natürlich so formuliert Unfug. Ich habe da mal zwischen verschiedenen Aspekten unterschieden. Zum einen leben wir in einem Universum, in dem überhaupt stabile Zustände und Prozesse möglich sind. Unsere Moleküle, unsere Erbinformation DNA, aus der wir zum Beispiel bestehen, ist ein sehr stabiles Molekül und wäre das nicht so, wäre es alles ziemlich schlecht für uns. Ebenso gibt es hochgradig stabile Prozesse in der Zelle insbesondere, die müssen so stabil sein, sonst kann das Leben einfach nicht funktionieren. Und ganz wichtig, oder ebenso wichtig, dass wir die geeigneten Bausteine für Lebewesen haben, Atome. Und verschiedene Atomsorten, die wir dafür brauchen, werden es sehen, die verschiedenen chemischen Elemente, Wasserstoff, Kohlenstoff und was es da so alles gibt. Der eine oder andere mag sich mit Grausen an seine Schulzeit erinnern. Das wird heute alles wieder aufgewärmt werden. Aber hoffentlich auf eine Art, dass es einigermaßen nachvollziehbar ist. Dann geeignete Himmelskörper. Wir brauchen Himmelskörper. Die Materie muss irgendwie entsprechend organisiert sein, dass es Heimstätten gibt für diese Lebewesen in einem Universum. Und unter diesen Heimstätten müssen auch Sterne, Sonnen sein, die richtig heiß sind und Strahlung abgeben, Energie abgeben, damit das Leben überhaupt ablaufen kann. Wäre unsere Sonne nicht da, könnte kein Leben auf der Erde funktionieren. Es gibt keine alternative Energiequelle, die so lange auch und in einer geeigneten Form Energie abgibt. Es sind keine natürlichen. Zum ersten Ordnungsaspekt, zum ersten Level, das Universum ist in einer mathematischen Sprache geschrieben und es folgt einfachen, für uns Menschen, halbwegs intelligenten Wesen, verstehbaren und universell gültigen Regeln. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, sagen wir mal, Naturwissenschaften, Physik, Chemie oder vielleicht auch Biologie, das ist nicht ganz so ausgeprägt, Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik, Maschinenbau, was es so alles gibt, studiert hat oder studiert noch. Ist jemand dabei? Gibt es ein paar? Und die für einige schmerzvolle Erfahrung ist, man muss am Anfang sehr viel Mathematik lernen. Hat also so einen Studienplan vom Grundstudium Physik. Da ist viel Mathematik dabei, Vorlesungen, Übungen, Klausuren, was es alles gibt. Warum ist das so? Es ist einfach deshalb so, dass jeder, der grundlegend professionell die Natur, wie sie abläuft, verstehen möchte und danach technisch nutzen möchte, als Maschinenbau, Elektrotechniker, Informatiker und so weiter, dass der Mathematik betreiben muss, weil diese Natur mathematisch abläuft, weil diese Natur mathematisch strukturiert ist. Und Gesetzen folgt, die mit der Mathematik umfassend behandelt werden können. Und das hat schon viele Denker in Erstaunen versetzt. Nur ein Beispiel ist der Physiknobelpreisträger Eugene Wigner, der diesen bekannten Satz geprägt hat: Die Effektivität, also die Anwendbarkeit der Mathematik auf die physikalische Welt, die ist ein Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Der Physiker kann nicht erklären, warum die Welt so mathematisch ist. Das nimmt er hin und freut sich daran, wenn er gerne Mathematik macht zumindest. Zwei andere Physiker, John Gribbin und Martin Rees, schreiben in dem Buch das ein Universum nach Maß: Der erstaunliche Siegeszug der modernen Naturwissenschaften rührt daher, dass sie die verwirrende Vielschichtigkeit der Welt weitgehend durch wenige Grundprinzipien erklären können. Die Gesetze, die wir hier auf der Erde herleiten, scheinen auch jederzeit und überall zu gelten. Das ist das, was man zumindest bisher immer beobachtet hat. Und dann ist es reiner Zufall, dass Geschöpfe, die intelligent genug sind, einige einfache physikalische Gesetze zu verstehen, in einer Welt leben, zu deren Verständnis sie nur diese physikalischen Gesetze benötigen. Ich denke, der erste Teil ist klar, der zweite Satz ist ein bisschen verschachtelt. Die beiden wollen zum Ausdruck bringen, dass zwei ganz unterschiedliche Eigenschaften unserer physikalischen Struktur, unseres Universums vorhanden sind. Das eine ist, dass diese Struktur so ist, dass halbwegs intelligente Menschen diese Struktur verstehen können. Die andere Eigenschaft dieser Struktur ist, dass diese Struktur genau so beschaffen ist, dass es überhaupt Lebewesen oder gar intelligente Lebewesen geben kann. Warum fallen diese beiden Aspekte zusammen? Eine offene Frage für diese Leute. Unten sehen wir noch ein Uhrwerk. Das ist mal symbolisch auch für das Funktionieren von allgemeinen Naturgesetzen oder auch besonders von chemischen Vorgängen, molekularchemischen Vorgängen, molekularbiologischen Vorgängen in Zellen gemünzt. Wir sehen hier einen Vorgang der Translation. Ich weiß nicht, ob das jemandem hier geläufig ist. Das heißt, eine Boten-RNA, Messenger-RNA ist eine Abschrift der DNA unserer Erbinformation, wird hier von einem Ribosom sozusagen ausgelesen und es entsteht eine Aminosäurenkette. Und so ein Prozess, und von diesen Prozessen gibt es zahllose, die auch millionenfach in unseren Zellen jeweils ablaufen, auf verschiedenen Stufen, die müssen hochpräzise ablaufen können. Da darf es keine Fehler geben oder nur minimale Fehlertoleranz, sonst funktioniert die ganze Zelle nicht. Und das setzt eben eine Natur voraus, die hochgradig präzise ablaufen kann. Kommen wir zum zweiten, etwas anschaulicheren Level, diese Architektur der Naturgesetze. Ich meine damit eine bestimmte Grundstruktur der Natur in Bezug auf ihre Kräfte und wie die Kräfte wirken und zusammenhängen, auch auf die grundsätzliche Art von Elementarteilchen. Was wir hier sehen, was ist das ein Atom? Was ist ein Atom? Ein Atom hat zwei wichtige Eigenschaften, unersetzbare Eigenschaften. Zum einen ist es perfekt maßgeschneidert dafür, dass es als Baustein für unsere Körper fungieren kann. Wir alle bestehen aus Atomen. Wenn jemand von Ihnen 80 Kilo wiegt, dann besteht er zu genau 80 Kilo aus Atomen. Es ist nichts anderes physikalisch gesehen in oder an Ihnen, was nicht Atom wäre. Deshalb sollte man auch nicht gegen Atom sein, aber gut. Und aus was besteht so ein Atom? Ein Atom besteht zunächst mal aus Elektronen, die schwirren da irgendwie außen rum, die haben eine negative Ladung und im Inneren gibt es den Atomkern. Der besteht aus Protonen und Neutronen, ist positiv geladen. Die Protonen sind positiv geladen, tragen zu dieser positiven Ladung bei und die Neutronen sind neutral geladen. Und die Anzahl der Protonen kann variieren, entsprechend variiert auch die Anzahl der Elektronen. Protonen sind positiv einfach geladen, Elektronen negativ einfach geladen und ein Gesamtatom mit allen Protonen, Neutronen, Elektronen muss eine neutrale Ladung haben im Grundzustand. Jetzt ist es schön, dass es Atome gibt, wir werden das gleich genau betrachten. Das ist eine Grundvoraussetzung für Leben, aber wir brauchen für das Leben nicht nur irgendwelche Atome oder irgendein Atom, sondern wir brauchen eine ganze Menge verschiedener Atome, die in Bezug auf ihre chemischen Eigenschaften, wie ich es mal nennen, aufeinander abgestimmt sein müssen. Hier sehen wir den Schrecken aller Chemie-Schüler, das Periodensystem der Elemente. Ich hoffe, jeder von Ihnen kann es auswendig. Und da sehen wir oben links den Wasserstoff. Dann sehen wir in der zweiten Reihe in dem grünen Bereich oben Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, C, N und O, Wasserstoff ist H. Und das sind die vier Elemente, aus denen wir hauptsächlich bestehen. Das sind die vier häufigsten Elemente meines Wissens in allen irdischen Lebewesen. Und diese verschiedenen Atome haben unterschiedliche Anzahl Elektronen bzw. Protonen im Kern. Das macht ihre Verschiedenheit, ihre unterschiedliche Funktion aus. Was brauchen wir dafür, dass es solche Atome geben kann zunächst mal? Wir brauchen zunächst mal die richtigen Elementarteilchen. Die müssen auch stabil sein, die müssen richtige Ladungen haben und Spins und was es da so alles gibt, damit das Ganze funktioniert. Und natürlich, diese Teilchen haben wir, sonst würde es uns nicht geben. Wenn man es noch genau betrachtet, diese Protonen und Neutronen bestehen wiederum aus anderen Teilchen, den sogenannten Quarks. Da kann man sich dann drin verlieren. Soweit wollte es nicht gehen. Die Elektronen sind vermutlich einfache, nicht zusammengesetzte Teilchen nach heutigem Stand der Physik. Gut, jetzt haben wir diese Teilchen, was machen wir damit? Ja, damit so ein Atom bestehen kann, müssen die Teilchen auch irgendwie zusammenhalten. Ja, brauchen wir irgendein Band, das die da zusammenhält, damit das Ganze nicht sofort einfach auseinanderfliegt. Das heißt, man spricht da in der Physik von Kräfte. Was zum Beispiel hält den Kern und diese Elektronen da außen herum zusammen? Ja, da gibt es eine Kraft, Gott sei Dank, das ist die elektromagnetische Kraft, eine der Grundkräfte der Physik. Wenn es diese Kraft nicht gäbe, schlecht, würde es uns nicht geben. Nebenbei hat diese Kraft noch andere wichtige Funktionen, wie zum Beispiel den Energietransport durch den Raum, durch elektromagnetische Strahlung. Nur nebenbei. Und jetzt haben wir schon ein Problem. Die elektromagnetische Kraft bewirkt ja, dass Plus und Minus sich anziehen, aber Plus und Plus und Minus sich abstoßen. Aber unser Atomkern besteht aus positiv geladenen Teilchen und ein paar neutral geladenen Teilchen spielen ja keine Rolle. Aber wenn Sie positiv geladene Teilchen auf engstem Raum zusammendrücken, was passiert? Sie stoßen sich massiv ab. Das ist auch so. Eigentlich müsste ein Atomkern sich im Nu auflösen. In einem winzigen Bruchteil der Sekunde mit einer enormen Kraft müsste der explodieren aufgrund dieser abstoßenden elektromagnetischen Kraft. Warum tut das nicht? Überlegen wir mal, was wir bräuchten. Wir bräuchten eine andere Kraft, eine zusätzliche Kraft, die stärker ist als die elektromagnetische Kraft und die anziehend wirkt auf die Atomkernbestandteile. So. Und diese Kraft darf nur, weil sie noch stärker ist als die elektromagnetische Kraft, darf nur im engsten Bereich um den Atomkern herum wirken. Also sie darf nur eine Nahwirkung haben, aber keine Fernwirkung. Sonst würden alle Atomkerne dieser Welt die ganze Materie wieder zusammenklumpen und man hätte nur ein paar sogenannte schwarze Löcher im Universum und das war es dann. Da gibt es dann kein Leben und gar nichts. Und das Erstaunliche ist, es gibt genau diese Kraft, die wir brauchen, die den Atomkern zusammenhält. Man nennt diese starke Wechselwirkung, starke Kernkraft oder so ähnlich in der Physik. Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Sie ist in der Tat ein paar Zehnerpotenzen stärker als die elektromagnetische Kraft. Ein paar Zehnerpotenzen ist in der Physik, in der Kosmologie nicht viel. Anders als beim Geld, da ist es dann deutlich wichtiger, ein paar Zehnerpotenzen. Und diese Kraft wirkt tatsächlich nur im engsten Bereich des Atomkerns, hat also nur eine massive Nahwirkung und keinerlei Fernwirkung oder die ist verschwindend. Und sie wirkt auch nur auf Kernbausteine, sie wirkt nicht mal auf Elektronen. Also das ist hervorragend eingerichtet, dass so ein Atom überhaupt zusammengehalten werden kann und dieser Atomkern zusammengehalten werden kann. Schön. Aber das war immer noch lang nicht alles. Nach dem Verständnis der Physik bis vor gut 100 Jahren hat man überhaupt nicht verstanden, warum das Atom stabil ist. Eigentlich nach der Physik des Ende des 19. Jahrhunderts, die schon ziemlich gut und weit entwickelt war, hätte das Elektron eigentlich in den Kern stürzen müssen. Nach diesen Maxwell'schen Gleichungen, die es da gibt. Und auch, es war vollkommen unverstanden, warum es chemische Bindungen gibt. Das ist ja das Nächste, was wir brauchen, wenn wir an Leben denken, dass es Moleküle gibt, dass die Atome wirklich als Bausteine fungieren können und nicht einfach nur so in der Gegend herumschwirren. Und da gab es dann eine bahnbrechende Entdeckung einer unglaublich unanschaulichen Art des Verhaltens der Materie im Kleinsten Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war die Quantenmechanik oder die Quantenphysik. Und ein Hauptaspekt dieser Quantenmechanik ist, dass sich die Teilchen, die ganz kleinen Teilchen im ganz kleinen, die ganz leichten und kleinen Teilchen, sich auch wie Wellen verhalten, wie Wasserwellen oder wie auch solche Schallwellen in einem Musikinstrument, zum Beispiel einer Trompete, Posaune oder auf einem Saiteninstrument, wie bei einer Gitarre oder einem Klavier oder sowas. Und so etwa mit als Wellen kann man diese Teilchen beschreiben. Und das hat ein paar ganz wunderbare Konsequenzen, oder eine ganz wichtige wunderbare Konsequenz ist das, was man dann Quantisierung nennt. Das heißt, die Energie dieser Teilchen im ganz Kleinen, die kann nur bestimmte Stufen einnehmen. Es gibt kein Kontinuum wie eine Heizung, da kann man ganz beliebig aufdrehen, also jede, also gibt es keine bestimmten Stufen, bei normalen Heizungen zumindest nicht, aber hier gibt es nur ganz bestimmte Stufen, wie 1, 2, 3, 4, aber dazwischen gibt es nichts, das sind verbotene Zustände. Und diese Energiestufen ist sofort unmittelbar einsichtig, wenn man sich damit beschäftigt, ist eine Grundvoraussetzung für die Stabilität des Atoms und der Existenz des Periodensystems. Dazu kommt ein zweites, das nennt man in der Physik das Pauli-Prinzip oder Pauli-Verbotsprinzip. Das heißt, Elektronen dürfen nicht, so drückt man sich dann fachlich aus, nicht im selben Quantenzustand sein. Wenn eine solche Energiestufe mal voll ist, dann muss, also dass überhaupt voll werden kann, und wenn sie dann voll ist, dann müssen die weiteren Elektronen, die sozusagen diese Energiestufen besetzen, auf energetisch unbequemeren, höheren Plätzen Platz nehmen sozusagen. Also es gibt ja diese K-Schale, wenn Sie jetzt oben links dieses Bild betrachten, in der Mitte ist ja eben der Atomkern, dieses kleine rote Pünktchen, außenrum zwei Elektronen der K-Schale oder zwei Plätze von Elektronen, da passen höchstens zwei rein. Und wenn mehr als zwei da sind, müssen Sie auf der nächsthöheren, energetisch höheren und auch energetisch unbequemeren Schale Platz nehmen, der L-Schale, dann kommt die M-Schale und so weiter. Und dieser Zwang der Elektronen auf energetisch ungünstige Schalen ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt chemische Bindungen geben kann, die man leicht schließen wieder aufbrechen kann. Und wenn es diese beiden Prinzipien nicht gäbe, gäbe es kein Periodensystem, es gäbe keine Chemie. Das ist schön für Schüler, aber es gäbe dann auch die Schüler nicht. Das muss man immer halt mitbedenken. Das ist Wahnsinn, wenn man das betrachtet, wie präzise die Physik hier maßgeschneidert dafür ist, dass es überhaupt Atome gibt, die Bausteine, aus denen wir bestehen. Aber das ist noch lange nicht alles. Jetzt haben wir die Atome, die können auch theoretisch Moleküle bilden, die chemische Bindung haben wir jetzt im Grunde erklärt mit diesen ganzen Prinzipien. Aber momentan ist es so, dass die Atome dann jetzt noch einfach zufällig im Weltraum herumschwirren und im Weltall verteilt sind. Wir brauchen jetzt auch noch irgendetwas, das geeignete Materieansammlungen ermöglicht, weil wir, wie ich es anfangs sagte, Sterne brauchen, Sonnen brauchen, die diese Energie durch diese Kernfusionsprozesse für Leben erst bereitstellen. Wir brauchen Planeten oder Monde oder irgendwie sowas, kalte, relativ kalte Himmelskörper, nicht ganz kalt, müssen die richtige Temperatur haben, dass chemische Bindungen halbwegs leicht geöffnet und geschlossen werden können, ohne dass sie instabil werden. Also man braucht einen richtigen Temperaturbereich. Und solche Planeten und Monde sind potenzielle Herbergen für Leben, wo Leben darauf einfach existiert. Das kann nicht einfach nur im Vakuum herumschwirren, da kann das Leben schlecht existieren. Und was brauchen wir hier? Wir brauchen eine Kraft, die das ermöglicht, und das ist natürlich die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist es, dass die Materie überhaupt solche Ansammlungen bildet, die Voraussetzung für jedes biologische Leben sind. Kommen wir zur nächsten Ebene. Das war jetzt die Architektur der Naturgesetze. Da haben wir noch kaum über die Quantitäten, die Größen der Kräfte und der Massen der Elementarteilchen und solche Dinge gesprochen. Aber jedes Naturgesetz, zum Beispiel das Coulomb-Gesetz oder das Gravitationsgesetz, das Gravitationsgesetz ist einfach, bedeutet Kraft ist gleich eine Konstante G, und um die G jetzt multipliziert mal mit der einen Masse, der anderen Masse geteilt durch Radius im Quadrat, so drückt man das einfach in der Physik aus. Wir haben jetzt diese Struktur dieser Gesetze ja gerade eben besprochen, aber jetzt geht es um diese Konstanten, wie groß dann diese Kräfte tatsächlich in der Wirklichkeit sind. Wir werden sehen, dass auch diese Konstanten hochgradig präzise getroffen werden müssen, dass in einem Universum Leben möglich ist. Das ist auch wieder vergleichbar mit einem solchen Schloss, wo wirklich alle Werte exakt getroffen werden müssen in einem engen Bereich, dass es aufgeht. Und dann nehmen wir auch gleich wieder die Schwerkraft als Beispiel, vergleichen Sie mit zwei anderen Grundkräften der Natur, die wir auch schon besprochen haben, diese starke Wechselwirkung oder starke Kernkraft, ganz rechts, jetzt mit der relativen Größe 1 versehen, dann die elektromagnetische Kraft EMK, die zweite von rechts auf diesem Pfeil mit diesem 10 hoch minus 3, ist ungefähr 3 Zehner Potenzen kleiner als die starke Wechselwirkung, und dann ganz abgeschlagen auf dem letzten Rang die Gravitationskraft. 40 Zehner Potenzen, unvorstellbar, eine wesentlich größere Zahl noch als die deutschen Staatsschuld, man kann es kaum glauben, es ist für auch für Physiker und Naturwissenschaftler kaum vorstellbar, eine solche Zahl. Aber das sind eben auch die Größenordnungen in der Kosmologie, in der Physik, an die man sich dann trotzdem relativ rasch gewöhnt. Wir werden nachher noch viel größere Zahlen kennenlernen. Warum um alles in der Welt ist diese Gravitationskraft so viel geringer als diese anderen Kräfte? Naja, niemand weiß es. Eine Ursache kann man nicht angeben. Die Physik erklärt nicht, warum die Konstanten so sind, wie sie sind, zumindest nicht die aktuelle Physik. Überlegen wir mal, könnte die Gravitationskraft nicht ein bisschen näher herangerückt werden an die anderen Kräfte? Machen wir die Gravitationskraft um läppische 10 Zehnerpotenzen größer. Was passiert dann? Was macht unser Universum? Bleiben wir immer noch auf unseren Stühlen sitzen? Schmeckt uns noch der Kaffee? Was passiert, wenn wir an den Naturkonstanten drehen? Naja, einiges. Das zeigt dieses Schaubild. Nehmen wir an, jemand von Ihnen wiegt 80 Kilogramm und wir drehen ein bisschen an dieser Schraube. Das ist eigentlich eine winzige Drehung, wenn man von 10 hoch minus 40 auf 10 hoch minus 30 geht, in Absolutzahlen gesehen. Winzig kleine Drehung in Bezug auf diese gesamte Spanne. Wir würden dann statt 80 Kilogramm irgendwie 800 Milliarden Kilogramm wiegen. Body-Mass-Index hoffnungslos überschritten. Das heißt, selbst Ameisen, selbst Bakterien würden unter der eigenen Last und der Last ihres Gewichts zerquetscht werden. Leben wäre ganz offensichtlich unmöglich. Zweiter Punkt. Physiker haben herausgefunden, dass wenn die Gravitationskonstante um diesen Betrag verändert würde, würden Sterne nur noch wenige Jahre oder Monate leuchten. Schlecht. Dann wäre der nächste Winter der letzte Winter, der unendlich lang dauern würde. Leben braucht Sterne, die sicherlich einige hundert, einige tausend Jahre leuchten. Selbst und wenn man evolutionär denkt, braucht man sogar Milliarden Jahre, Sterne, die Milliarden Jahre leuchten, damit das überhaupt sich entwickeln kann, auch wenn man nicht weiß, wie das gehen soll. Und ein anderer Aspekt ist auch ein spannender Aspekt, wenn die Gravitationskonstante größer wäre, so kann man auch berechnen in der Physik oder zeigen, weil wenn die Sterne ganz anders funktionieren würden, dann würde das Sternenlicht extrem kurzwellig werden. Das Sternenlicht würde extrem harte Strahlung aussehen und nicht mehr dieses schöne sichtbare Licht, wie wir es von unserer Sonne gewöhnt sind. Die Sonne würde Röntgen oder gar noch härtere Strahlung aussenden und würde alles Leben in kürzester Zeit zu Tode rösten. Es könnte weder Leben entstehen, noch Leben sich erhalten, außer ein paar tiefen Höhlen. Wäre die Schwerkraft geringer als sie ist, dann bräuchten wir zum einen gewaltige Planeten, dass überhaupt eine Atmosphäre erhalten werden kann, die nicht sofort in Weltraum abdiffundiert. Wir bräuchten noch viel gewaltigere Sterne, damit überhaupt genügend Kraft im Innern des Sterns aufgebracht wird, damit diese Kernfusion, die den Stern zum Leuchten bringt, überhaupt in Gang kommt. Und dass eine Sonne würde unter diesen Bedingungen auch extrem energiearme, langwellige, man sagt auch entropiereiche Strahlung aussenden. Mit dieser Strahlung könnte man keine Photosynthese machen. Und Photosynthese ist, wie Sie vielleicht wissen, der entscheidende Prozess, dass überhaupt biologisch chemische Energie aufgebaut werden kann. Alle chemischen Bindungen, die Sie in Ihrem Körper umsetzen, zum Beispiel Glucose zu CO2 und Wasser, die Ihrem Körper Energie gibt, alle diese Energie ist von der Sonne letztlich gekommen, über Photosynthese in unser Ökosystem eingetragen worden, zumindest 99,99% unserer Energie, die wir aufnehmen. Ohne Photosynthese ist es ganz schwer vorstellbar, wie überhaupt Ökosysteme existieren können oder vergleichbare chemische Prozesse, die Licht in chemische Energie umwandeln. Und hier sehen wir ein solches Spektrum dieser möglichen Strahlung, der elektromagnetischen Strahlung. Das geht über viele, viele Zehnerpotenzen von links nach rechts. Und in der Mitte, ein ganz kleiner Bereich, ist ein Energiebereich, der exakt einer chemischen Bindung entspricht. Und Licht muss exakt von seiner Energie einer chemischen Bindung entsprechen, damit Photosynthese möglich ist. Wie gesagt, ist es zu groß, ist die Energie zu groß, geht das Leben kaputt, ist die Energie zu niedrig, gibt es keine Photosynthese. Und komischerweise in unserem Universum und auch unsere Sonne, die strahlen ziemlich exakt in diesem Energiebereich ihre Energie ab. Da haben wir richtig Glück gehabt. Und das liegt eben unter anderem an der Maßgeschneidertheit der Gravitationskonstante, aber auch etliche andere Naturgesetze, ist auf jeden Fall Ausdruck einer extremen Präzision durch den, der sich die Naturgesetze ausgedacht hat, oder eben der Zufall, wenn man das so denken möchte. Und hier können wir jetzt mathematisch, haben wir eine Genauigkeit dieser Gravitationskonstante G von etwa von besser als 1 zu 10 hoch 30 ungefähr in einer absoluten Zahlenskala dargestellt. Gibt es noch andere Beispiele? Ich gehe darauf jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail ein. Zum einen geht es um das Verhältnis der starken Kernkraft zur elektromagnetischen Kraft. Mache ich jetzt nicht im Detail. Aber auch die Massen der Elementarteilchen sind äußerst wichtig. Während die Massen der Elementarteilchen, zum Beispiel dieser Quarks, aus denen die Protonen und Neutronen bestehen, oder der Elektronen, relativ geringfügig andere als sie sind, gäbe es Teilchen, die keinerlei Chemie im Universum machen könnten oder nur eine ganz simple Chemie, wo ganz offensichtlich in beiden Fällen Leben völlig unmöglich wäre. Kommen wir zur nächsten Ebene der Ordnung unseres Universums. Auch ein ganz spannender Fall, da geht es hier um die spezielle Verteilung der Masseenergie im Universum. Masseenergie sind laut Albert Einstein äquivalent. Naturphilosophisch gesprochen kann man ganz grob sagen, Physiker mögen wir das verzeihen, Masse und Energie sind im Grunde das Gleiche, vielleicht nur in unterschiedlichen Erscheinungsformen, wenn man das mal so formulieren möchte, ist ein bisschen salopp dahergeredet, aber Sie verstehen ungefähr, was ich meine. Man spricht auch in Bezug auf diese spezielle, äußerst unwahrscheinliche Verteilung dieser Masseenergie im Universum von einer niedrigen Entropie. Entropie ist ein Ausdruck für Unordnung, ganz grob gesprochen in der Physik. Eine niedrige Entropie ist eine hohe Ordnung, eine geringe Unordnung. Wenn wir die Masseenergie des Universums betrachten, dann gibt es zwei Fälle, die sehr, sehr wahrscheinlich sind. Der erste Fall ist, dass die Masse einfach auf ganz wenigen Punkten verklumpt ist durch die Schwerkraft. Was dann entsteht, weiß man seit einigen Jahrzehnten, das sind extreme Anhäufung von Massen, die in sich kollabieren, zu sogenannten schwarzen Löchern, in der die Masse vollkommen ungeordnet und unstrukturiert vorliegt. In einem solchen Universum, das ist offensichtlich, ist Chemie, Leben, Sterne etc., Planeten unmöglich. Gibt es nicht. Es gibt dann nur noch diese schwarzen Löcher und vielleicht noch ein ganz klein bisschen energiearme Hintergrundstrahlung. So, im anderen Falle, der ist noch wahrscheinlicher, Das allerwahrscheinlichste Zustand des Universums ist die Massenergie des Universums einfach statistisch zufällig über den ganzen Raum verteilt. Und auch dort gäbe es keinerlei Chemie, keine Sterne, kein Leben, sondern nur extrem energiearme Quanten. Das sind die kleinsten denkbaren Portionen der Masseenergie, die auch energetisch zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Das Universum ist thermodynamisch, wie man dann in der Physik sagt, vollkommen tot. Aber unser Universum ist weder das eine noch das andere, sonst gäbe es uns ja nicht. Es ist ein unglaublich extremer Ritt auf einer Rasierklinge. In unserem Universum ist die Masseenergie, also ich spreche von der sichtbaren Masse oder sichtbaren Masseenergie für die Experten unter Ihnen, insgesamt auf nur 10 hoch minus 44 des Volumens des Universums konzentriert, also auf einen winzigen Teil, Milliardstel von Milliardstel von Milliardstel des Volumens des Universums ist die Masse konzentriert und der ganze Rest ist leer. Keine Masse. Oder nur also winzigste Mengen von Masse. Aber diese hohe Aufkonzentrierung der Masse ist nicht einfach nur in einem oder zwei Punkte lokalisiert, sondern verteilt auf 10 hoch 80 zunächst mal gleich große Portionen. Und das sind die Kerne der Atome, in denen 99,9% der Masse der Atome untergebracht ist. Das heißt, die Masse ist in Atomen untergebracht, in Atomkernen, um genau zu sein. Und das stellt, wenn man das statistisch überschlägt mit einem einfachen Modell, ein unglaublich unwahrscheinliches Szenario dar. Eine Wahrscheinlichkeit ist eine Zahl, die noch viel weiter jede Vorstellung sprengt, von kleiner als 10 hoch minus 10 hoch 123. Eine Zahl mit 10 hoch 123 Nullen. Das heißt, der Exponent, die Hochzahl, selbst hat 123 Nullen. Also das ist wahnsinnig. Man kommt in der Kosmologie auf solche Zahlen. Ich habe anfangs gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit geordneter Systeme exponentiell sinkt mit ihrer Größe. Und da unser Universum eben 10 hoch 80 Atome enthält und unglaublich groß ist, kommen dann mathematisch solche Größenordnungen heraus. Man kann sich da ein ganz simples Modell machen, wenn Sie jetzt links mit rechts vergleichen. Links ist der geordnete Zustand, rechts ist ein Beispiel eines rein zufälligen Zustandes, wo Sie diese ganz kleinen Kästchen in den großen Kästchen zufällig verteilt haben. Aber wenn Sie diese ganz kleinen Kästchen zu ein paar wenigen Portionen konzentrieren, dann erhalten Sie eine Verteilung, die extrem unwahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 64 kleinen Kästchen in 4 von den großen Kästchen auch noch gleich verteilt dann sich wiederfinden, ist, wenn nur Zufall im Spiel ist, etwa 10 hoch minus 72. Das ist auch eine sehr kleine Zahl. Und wie gesagt, mit der Systemgröße sinkt die Wahrscheinlichkeit exponentiell, deshalb kommt man bei unserem Universum auf diese Zahl heraus. Ich habe das mal überschlagsmäßig ausgerechnet und bin auf diese Zahl gekommen. Das Erstaunliche ist, dass der Physiker Roger Penrose auch auf ähnliche Größenordnung gekommen ist, auch wenn er einen ganz anderen Rechenweg gewählt hat als ich. Und er schreibt, er ist kein Christ, er ist bezeichnet als Humanist und Säkularhumanist. Er schreibt in einem seiner Bücher, die Nadel des Schöpfers muss ein winziges Schächtelchen finden, gerade einmal ein Teil von 10 hoch minus 10 hoch 123 des ganzen Phasenraumvolumens, um ein Universum zu erschaffen wie das unsere. Und da spricht sogar er von einem Schöpfer. Also diese extrem niedrige Entropie des Universums ist einfach nur erstaunlich. Und es gibt, wenn man jetzt diese verschiedenen Ordnungsphänomene auf diesen verschiedenen Ebenen, die ich Ihnen erläutert habe, in kurzer Zeit sozusagen kombiniert, erscheint auf einer höheren phänomenologischen Ebene des Universums, wenn wir Biologie, Physik, Chemie, betrachten noch viele andere erstaunliche Ordnungsmerkmale zutage. Nur so ein kleines Schmankerl am Rand ist, dass die vier wichtigsten und auch vier häufigsten Elemente, die uns Lebewesen bilden, nämlich Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, auch zu den fünf häufigsten Elementen zählen des Universums. Das ist erstaunlich. Nur eine Ausnahme gibt es, das Helium, das zum Beispiel als Nebenprodukt entsteht bei der Verbrennung des Wasserstoffs im Inneren der Sonne und in den anderen Sternen. Aber diese Übereinstimmung ist frappierend, es gibt dafür keine Erklärung, nämlich es ist ja nicht so, dass die Natur einfach die Elemente genommen hat, die am häufigsten da sind, so ist es ja eben nicht, sondern Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff, und das kann man zeigen, sind aufgrund ihrer ganz speziellen chemischen Eigenschaften die wichtigsten, häufigsten Elemente in Lebewesen. Das kann man biologisch, chemisch gut zeigen, zum Beispiel kein anderes Element bildet so stabile, lange und vielfältige Ketten und Ringe wie Kohlenstoff. Das wissen die Chemiker und auch Biologen unter Ihnen wahrscheinlich sehr genau. Also entweder ist das Zufall oder es steckt ein Plan auch hier dahinter. Und da gibt es zahllose faszinierende Beispiele. Eines hat zum Beispiel Michael Denton in seinem Buch Nature's Destiny festgehalten. Kann man mit guter Grundkenntnis in Physik, Chemie, Biologie, also einem guten Abitur, gut verstehen. Gibt es leider nur auf Englisch meines Wissens, aber es ist ein faszinierendes Buch, das auch auf einer höheren Ebene, als ich es jetzt gerade skizziert habe, solche zahllosen, lebensermöglichen, hochdesignten, hochgeplant aussehenden Details beschreibt. Okay, jetzt ist die Frage, wie erklärt wird diese gewaltige Ordnung? Alles scheint hochpräzise geplant zu sein für Leben. Aber kann man das auch anders erklären, außer durch Planung? Nein, da gibt es zum einen den Zufall. Ich denke, Zufall ist garantiert keine rationale Option, keine Option, die ein vernünftiger Mensch vernünftigerweise wählen sollte. Denn niemand würde auf einen solchen gewaltigen Zufall setzen, wenn es für ihn um etwas ginge. Wenn ich sagen würde, okay, spring aus diesem Flugzeug, die Wahrscheinlichkeit, dass du unten ankommst, ist 10 hoch minus 10 hoch 123. Wer würde springen? Natürlich niemand. Ja, wenn es einem um etwas Wichtiges geht, ist man hoffentlich dann auch an der Wahrheit interessiert. Leider gilt das ja nicht für die Fragen unserer Errettung und die Fragen um Gott. Aber im Alltag ist das so, lässt sich niemand so leicht aufs Urhauen, vertraut auch niemand dem Zufall, wenn es um wichtige Dinge für ihn geht. Ein anderes Prinzip, das in der Philosophie manchmal diskutiert wird, ist das der Notwendigkeit. Man sagt einfach, es ist so, weil es nicht anders sein kann. In einem grundlegenden metaphysischen Sinne. In der Physik hört sich das oft manchmal so an, auch Physiker greifen auf dieses Prinzip zurück, meistens unwissend. Ah, es gibt, so sagen sie, vielleicht ein fundamentales, noch unbekanntes Naturgesetz, ganz grundlegendes Gesetz, das diese Theory of Everything, die Physiker suchen, also ein Grundgesetz, aus dem man sich alles erklären lässt, und aus diesem Grundgesetz ergibt sich dann natürlich auch diese Struktur und diese Details, die wir gerade gesehen haben. Was ist von einem solchen Ansatz zu halten? Gar nichts. Warum? Der Zufall ist einfach nur um eine Ebene nach hinten verschoben. Das ist ein Trick. Die Welt könnte auf unendlich viele Arten beschaffen sein, es könnte unendlich viele verschiedene grundlegende Naturgesetze geben oder auch gar keine Naturgesetze. Und warum hätten wir, falls es so ein Naturgesetz überhaupt gibt, ausgerechnet ein solches Naturgesetz, warum würde die Materie diesem Naturgesetz folgen, durch das auf dieser höheren Ebene, wie ich es gerade dargestellt habe, alles ganz exakt und präzise auf Leben zugeschnitten ist? Ja, das ist offensichtlich nur der Zufall auf eine andere Ebene verschoben. Und das ist ganz häufig eine Methode, wie sie Naturalisten vornehmen. Denn Naturgesetze haben nichts Zwingendes an sich. Also wir haben keinen philosophischen, wir haben keinen empirischen, sonst irgendeinen Grund anzunehmen, dass Naturgesetze irgendwas Zwingendes haben. Sie könnten völlig anders sein. Sie könnten auch fehlen, ganz oder teilweise. Das Universum könnte völlig chaotisch sein. Warum sollte es Naturgesetze geben? Ist eher so, dass Naturgesetze auch schon an sich auf Schöpfung hinweisen. Und dann, wenn diese beiden Optionen versagen, bleibt eigentlich nur noch eine dritte. Denn mit Zufall und Notwendigkeit ist letztlich der gesamte Möglichkeitsraum einer atheistischen Erklärung erschöpft. Zufall bedeutet, dass etwas so und so beschaffen ist, auch wenn es anders sein könnte. Und Notwendigkeit sagt, dass etwas so und so beschaffen ist, weil es eben nicht anders sein könnte. Und wenn beides nicht zutrifft als Erklärung, ja, dann brauchen wir eine dritte. Und das kann nur Schöpfung sein durch ein transzendentes, ewiges und intelligentes, personales, geistiges Wesen, das gute Gründe hat, wie es Daniel von Wachter vorhin erläutert hat, eine Welt wie die unsere hervorzubringen. Weil Leben an sich und auch die Ästhetik in unserer Welt etwas Gutes ist. Und auch die Existenz von Wesen, ganz besonders sogar wie wir, die fähig sind zu Moral und zu Entscheidungen. Aber es gibt noch einen vierten im Bunde, zumindest scheinbar. Und das ist die unter Atheisten derzeit beliebteste Erklärung für diese unglaubliche Ordnung, für diese präzise auf Leben zugeschnittene Ordnung unseres Universums. Man nennt das den Multiversum-Ansatz. Wer hat davon schon mal gehört? Das ist doch fast die Hälfte oder noch mehr. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte sich normalerweise nicht traut zu strecken, haben alle schon mal was davon gehört. Kann ich ja zum Ende kommen. Nein, ich erläutere es kurz. Am Ende wird es ein bisschen abstrakt. Wenn Sie das nicht verstehen, was ganz am Ende kommt, ist überhaupt nicht schlimm. Vergessen Sie deshalb das zuvor Gesagte nicht, von dem Sie vielleicht etwas verstanden haben. Ja, dass der Multiversum-Ansatz sagt im Prinzip ja, mal auf ein anderes Beispiel übertragen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal, wenn ich einmal spiele, im Lotto gewinne, ist ja sehr, sehr gering, ungefähr 1 zu 10 Millionen. Aber wenn ich jetzt 100 Millionen mal oder unendlich oft Lotto spielen könnte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal gewinne, sehr hoch oder würde sich sogar mit Zwangsläufigkeit ergeben. Das heißt, man macht das, was man dann theoretisch als die Vergrößerung der Wahrscheinlichkeitsressource bezeichnet. Man wiederholt einfach einen unwahrscheinlichen Vorgang so oft, bis er dann doch eintritt. Und wenn man das unendlich mal macht, wird auch der allerunwahrscheinlichste Vorgang irgendwann mal eintreten. Das ist die Idee. Also man postuliert, dass es unendlich viele oder fast unendlich viele, genau kann das niemand sagen, Universen wie das unsere postuliert, allerdings mit unterschiedlichen Naturkonstanten und Anfangsbedingungen. Also dieser Entropie, jedes hat eine andere Entropie und andere Naturkonstanten. Vielleicht ändern sich noch ein paar andere Sachen auch ein bisschen. Es würden nur in einem winzigen Bruchteil dieser Universen, vielleicht in einem von 10 hoch 123 Universen, ein paar intelligente Lebewesen existieren, rein zufällig dann dort in den Universen natürlich, wo alles passt, dass ein winziger Bruchteil aller Universen wäre in diesem Multiversum. Und dann würden Sie sich fragen, wie sie trotz dieser extremen Unwahrscheinlichkeit überhaupt existieren und bis sie diesen Mechanismus dieses Multiversums entdeckt haben. So etwa stellt man sich das vor. Also wenn es unendlich viele Universen gibt, unendlich viele Paralleluniversen, sagt man auch, dann sind in einigen Universen auch die allerunwahrscheinlichsten Sachverhalte irgendwann mal realisiert. Was ist jetzt von diesem Ansatz zu halten? Es gibt etliche Einwände. Und ein Einwand betrifft wieder ein typischer Makel vieler naturalistischer Erklärungen. Das Erklärungsproblem, das man eigentlich lösen will, wird gar nicht gelöst, es wird lediglich verschoben, vielleicht sogar verschärft. Denn auch ein Multiversum als Ganzes, inklusive aller Teiluniversen, ist naturgesetzlich geordnet. Die Multiversumtheorie soll ja mal eine naturwissenschaftliche Theorie sein, physikalisch beschreibbar und auch vielleicht sogar irgendwie simulierbar sein. Man will auch irgendwelche Hypothesen ableiten, die man dann vielleicht in unserem Universum beobachten kann. Die anderen Universen kann man ja nicht beobachten, falls es sie gibt. Das heißt, auch dieses Multiversum wäre ein durchgängig naturgesetzlich geordnetes System. Es enthält also Ordnung, die zu erklären ist. Gleichzeitig muss diese naturgesetzliche Ordnung des Multiversums auch eine besondere sein, auch wenn man nicht weiß, welche das genau ist. Aber es ist doch sehr, sehr plausibel anzunehmen, dass man sehr spezielle Naturgesetze braucht, damit es überhaupt einen solchen Mechanismus der Erzeugung und der Variation von unendlich vielen Teiluniversen gibt. Und wir haben ja vorhin schon mal gesagt, ich habe es mehrfach darauf hingewiesen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, die Unwahrscheinlichkeit eines geordneten Systems sinkt exponentiell sogar mit der Größe des Systems, mit der Größe des geordneten Systems. Und ein naturgesetzlich geordnetes Universum ist bereits statistisch etwas Unwahrscheinliches, weil alle ja, 10 hoch 80 Teilchen genau immer den gleichen Gesetzen folgen, sehr präzise zu jeder Zeit. Und das stellt einfach eine große Ordnung dar. Aber bei einer Vervielfachung oder gar Verunendlichfachung dieser Ordnung würde auch diese Unwahrscheinlichkeit noch weiter zunehmen, und zwar exponentiell ins Unermessliche. Das heißt, sehr wahrscheinlich würde die Annahme eines Multiversums das Erklärungsproblem der Ordnung sogar verschärfen und überhaupt nicht lösen. Dazu gibt es ein weiteres Argument, und das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Es ist auch aus empirischen Gründen sehr unwahrscheinlich und vernünftig anzunehmen, dass wir in einem Multiversum leben. Und da gibt es zwei miteinander verwandte Einwände. Das eine ist der Penrose-Einwand, das andere ist der Boltzmann-Gehirn-Einwand. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Ich habe vorhin gesagt, dass allein aufgrund dieser extrem geringen Entropie, der extrem speziellen Verteilung der Massenergie im Universum, damit es Atome geben kann, unser Universum eine statistische Wahrscheinlichkeit hat von ungefähr 10 hoch minus 10 hoch 123. Dieser gigantischen Zahl, die praktisch bei Null liegt. Jetzt hat, das war auch Roger Penrose wieder, als sich jemand überlegt, was wäre, wenn das Universum um Faktor 10 kleiner wäre. Ein solches Universum hätte nur noch eine Unwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 10 hoch 117. Das wäre schon mal deutlich wahrscheinlicher, da es sich um diese Hyperpotenzen handelt, also Potenzen von Potenzen, ist das etwas Gewaltiges. Man kann mathematisch zeigen, das ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, aber es folgt einfach aus den Gesetzen der Exponentialmathematik, dass ein solches kleinere Universum auch fast um diesen Betrag 10 hoch minus 10 hoch 123 wahrscheinlicher ist als das Universum in unserer Größe mit diesem Ordnungsmerkmal. Das heißt, es gäbe, und das ist jetzt der Knackpunkt, es gäbe fast unendlich mal mehr kleinere Universen, kleinere, gleichartig geordnete Systeme, wie das unsere Universum, nur eben etwas kleiner, als solche großräumiger geordneten Universen unseres Typs. Faktor 10 in jede Raumrichtung, großräumiger geordnete Universen wie unseres, die, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, ganz genauso Leben beherbergen könnten, wie das unsere Universum. Und daraus folgt schlicht und einfach, wenn wir tatsächlich in einem Multiversum leben sollten, dann müssten sich Beobachter, die dort irgendwie existieren, durch Zufall, letztlich ist es ja Zufall, in einer möglichst kleinen Insel der Ordnung wiederfinden. Es wäre extremst unwahrscheinlich, dass sich solche Beobachter in einem solchen gigantisch geordneten Universum befinden wie dem unseren. Allein wenn unser Universum, wie ich es eben sagte, nur um Faktor 10 in jede Raumrichtung kleiner wäre, immer noch 1,5 Milliarden Lichtjahre groß, wäre ein solches Universum um diesen gigantischen Faktor häufiger im Multiversum-Mix anzutreffen. Noch extremer, und das ist etwas, was schon der Physiker Boltzmann sich überlegt hat, in einem etwas anderen Kontext, ist dieser Boltzmann-Gehirneinwand, der lautet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einfach nur ein Gehirn zufällig entsteht durch Quantenfluktuation im Universum, in einem ansonsten chaotischen Universum, immer noch wahrscheinlicher ist, sogar um ein gewaltiges wahrscheinlicher ist, als die äußerst geringe Entropie unseres Universums, als diese 10 hoch minus 10 hoch 123. Und da ist es extrem wahrscheinlich, Sie wären dann alles nur meine Einbildung, dass ich ein einziges zufällig durch Quantenfluktuation entstandenes Gehirn in einem chaotischen Universum wäre, sich den ganzen Rest der Realität nur momentan einbildend. Und das ist die Absurdität, zu der letztlich auch diese Multiversum-Idee führt, zumindest wenn man sie als Ersatzerklärung für einen Schöpfer, für Gott in Anschlag bringt. So, das war jetzt ein bisschen noch abstrakt. Am Ende gibt es auch noch so einen lustigen Cartoon. Da fragen sich zwei Gehirne, was natürlich absurd ist, weil es in einem solchen Universum nur ein solches zufällig fluktuiertes Gehirn gibt. Also maximal eins pro Universum. Nein, es gibt nur in 10 hoch ein paar Millionen Universen vielleicht mal irgendwo ein Gehirn, das so funktioniert. Warum hat dieses Hühnchen die Straße überkreuzt? Ja, weil die Realität ein zufälliger Prozess ist, der einfach durchläuft und alle Möglichkeiten durchläuft, die überhaupt denkbar sind in einer unendlichen Zeit oder in einem unendlich langen Ablauf. Oder kann auch sein, in unendlich vielen Paralleluniversen. Da ist jede absurde denkbare Möglichkeit real und die wahrscheinlichsten haben dann halt entsprechend ihre höchsten Häufigkeiten. Weshalb unsere Universen, wie gesagt, nein, das ist jetzt falsch. Ja, das ist jetzt noch mein Abschlusskredo. Ich denke, gerade wenn man sich sowas vor Augen führt, wie diese Planung des Universums, diese offensichtliche Planung des Universums in Bezug auf ja, dieses präzise Maßgeschneidertsein hin auf Leben, wird klar, dass dieser Satz von Römer 1 bis 20 umfassend korrekt ist. Nämlich, dass die Menschen keine Entschuldigung haben. Niemand wird mal vor dem Thron Gottes stehen können und sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass du existierst. Damit wird man nicht durchkommen. An den Werken Gottes wird Gottes gewaltige Kraft, seine Intelligenz und Gottheit wahrgenommen. Das ist so offensichtlich, auch im Griechischen wird das deutlich, dass hier die Bibel von Offensichtlichkeit spricht. Es ist etwas, das offensichtlich ist, wie dass sie vor mir sitzen. Dass eben der Mensch keine Entschuldigung hat. Und das wird gerade durch die moderne Kosmologie, durch das, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Physik entdeckt haben, nochmals aufs Massivste unterstrichen. Damit bedanke ich mich fürs angestrengte Zuhören. Ich denke, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, oder wir haben jetzt sogar diese Stunde zur Diskussion noch, denke ich, ja.